ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Für eine erste Einsortierung, wie China aktuell dasteht, können wir in SWR 1 Leute mit dem Ostasien-Experten Eberhard Sandschneider ja mal ein paar aktuelle Meldungen abarbeiten. Es gab ein 1,5-stündiges Telefonat, einen Videocall zwischen Präsident Xi Jinping und dem Kreml-Chef Wladimir Putin. Zeigt das schon, alleine auf politischer Ebene ohne China geht momentan nicht viel?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Unser Außenminister verlangt ja von China kontinuierlich die Unterstützung Russlands in diesem Krieg zu unterlassen. Das ist ein bisschen sehr blauäugig, weil man muss auf der geopolitischen Ebene sagen, die Tatsache, dass Russland eventuell diesen Krieg verliert, ist nicht in Chinas Interesse. Aus vielerlei Gründen. Zunächst einmal ist Russland mittlerweile von China abhängig und nicht mehr umgekehrt. Das heißt, billige Energie, Öl, Gas, alles Mögliche, was man in Sibirien an Ressourcen finden kann, fließt relativ billig meistens nach China. Zum Zweiten hat China kein Interesse daran, dass die USA und Europa verstärkt nach Osteuropa schauen und ihre Kapazitäten dort binden, aber nicht in den Westpazifik, also nach China und der Rolle Chinas. Und ein Sieg des Westens ist auch nicht im strategischen Interesse Chinas. Man muss also sehen, dass man die geopolitischen und strategischen Interessen von solchen Mächten mit in den Blick nimmt. Die schmecken uns nicht immer. Die sind auch mit unseren Interessen oft nicht unmittelbar kompatibel, aber man muss sie kennen, um richtig mit ihnen umzugehen und sich dann nur hinzustellen und große Forderungen zu stellen. Das ist ein bisschen blauäugig und darauf reagiert China im Prinzip auch nicht.
Und das Ganze vermischt sie natürlich auch geopolitisch, wirtschaftlich. Das geht ineinander über. Ich habe die nächste Meldung mal rausgepickt aus den vergangenen Tagen. Diese Beziehung zwischen China und Russland, darauf kann ich aber vorher noch einmal eingehen, das ist ein Teil des Gesprächs gewesen, die sei stabilisierend für die Welt, hieß es in diesem Gespräch anscheinend zwischen den beiden Herren. Sind wir da schon mitten in diesem, ich sag mal, Hemisphärendenken, wenn man die Welt neu aufteilt, wo die USA ja auch kräftig mitmischen?
Hemisphären werden wir sicherlich noch als Bipolarität zu diskutieren haben. Aber natürlich ist das ein Sprachduktus, der den beiden ausgesprochen schmeckt. Und interessanterweise stellen wir in diesen Tagen fest, wenn man auf Davos zurückschaut, da hält der amerikanische Präsident letztendlich eine etwas irritierende Rede. Mhm. Der chinesische Vizepremier kommt und beschwört die regelgebundene Weltordnung. Das ist eigentlich unsere Wortwahl. Das heißt, China ist im Augenblick eher sehr viel stabiler auf der internationalen Ebene unterwegs als die Vereinigten Staaten. Das ist etwas seltsam für uns, weil wir sind eigentlich umgekehrt gewohnt und hätten es auch umgekehrt erwartet. An der Stelle werden wir umdenken müssen. Eine stabile Weltordnung, auch eine ökonomisch stabile Weltordnung, ist im Interesse Chinas und dafür tritt das Land ein. Jetzt gegen unseren ehemaligen wichtigsten Verbündeten, die Vereinigten Staaten.
Es gibt trotzdem was, wo beide Bereiche anscheinend ganz gut zusammenarbeiten können. Eine Meldung aus dem Wirtschaftsbereich habe ich noch. Die Autohersteller Ford und Geely, die loten eine Partnerschaft aus. Da gibt es jetzt eine gewisse Scheu dann also nicht mehr, die ist abgelegt? Oder ist das alles sehr zaghaft, sehr vorsichtig?
Das ist zaghaft und vorsichtig, aber entspricht komplett dem Grundprinzip der chinesischen Wirtschaft seit über 40 Jahren. Und die ist geprägt von Pragmatismus. Aus chinesischer Sicht weiß man natürlich, dass diese permanenten Zolldrohungen des amerikanischen Präsidenten es notwendig machen, dass man auch auf dem amerikanischen Markt, wichtig für die chinesischen Autohersteller, genauso wie der europäische, einen Zugang braucht, einen Partner braucht, einer, der vielleicht die Zolldrohungen abfedern kann. Und insofern sticht da einfach das Prinzip Pragmatismus.
Und ich habe mir noch was rausgesucht aus dem Bereich Social Media. Es gibt einen Trend unter anderem unter dem Motto chinesisch werden. Da werden also dann Dinge wie Akupunktur oder die Teezeremonie ausprobiert. Das scheint so, als wäre China auf dem Weg, so in einer gewissen Weise cool zu werden. Ist das eine Softpower auch?
Ja, das ist genau der Begriff, der dazu passt. Über viele Jahre haben wir geglaubt, dass China keine Softpower hat, weil wir waren voll beschäftigt mit der amerikanischen Softpower. Die begann in Hollywood über Jeans, über Musik, über Filme. Und jetzt taucht plötzlich China auf. Die sagen schon, chinesische Medizin ist sehr im Schwang. Alles, was Kultur ist, und da hat China wirklich eine Menge zu bieten. Das ist eine 5000 Jahre alte Zivilisation. Und jeder, der da etwas sehen möchte, was er spannend findet, der findet in China was. Und das macht China natürlich ein Stückchen weit auch attraktiv.
Wenn wir die aktuelle Rolle Chinas in der Welt analysieren wollen, müssen wir da unterscheiden, ökonomisch, politisch, militärisch, oder ist das halt sozusagen im fließenden Übergang?
Das ist ein fließender Übergang, da greift alles natürlich ineinander. Wichtig aber ist, und das ist der wesentliche Unterschied etwa zwischen China und der guten alten Sowjetunion, die Grundlage dieses wachsenden globalen Einflusses ist nicht militärische Stärke oder politische Großmannsucht, sondern wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das ist die Basis. Davon war Deng Xiaoping immer überzeugt. Der hat über Gorbatschow einmal gesagt, er hat am falschen Ende angefangen. Mhm. Also am Ende der politischen Reformen und nicht am Ende der ökonomischen Reformen. Das hat China sicherlich im Vergleich richtig gemacht. Und auf dieser Grundlage wächst seit 40 Jahren nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, sondern mittlerweile auch sein globaler Einfluss und seine Attraktivität, insbesondere für Länder, die wir gerne als den globalen Süden bezeichnen. Die haben plötzlich Wahlmöglichkeiten zwischen dem Westen, der häufig mit politischen Forderungen nach Good Governance und Ähnlichem kommt, und China, das mit Investitionsangeboten kommt. Und dann wundert man sich, dass die Staaten Afrikas und zum Teil auch Lateinamerikas eher auf China schauen als auf den Westen.
Auf welchem Weg ist denn China, und besser gesagt, wo will's hin?
Wenn man wissen möchte, wo China hin will, muss man in die chinesische Geschichte schauen. Ein halbes Jahrhundert, bevor Christoph Kolumbus gemeint hat, er hätte Indien entdeckt, was ja falsch war, hatte China eine Hochseeflotte. Und zu dem Zeitpunkt war China 1435 die damals technologisch führende Macht der Welt. Alles, was damals Hochtechnologie war, Porzellan, Schießpulver, Papierherstellung, Kartografie, alles konnte China. Und da will China wieder hin. An die Stelle der führenden, der technologisch führenden Nationen der Welt. Ein Platz an der Sonne, wenn Sie so wollen. Und China ist auf dem besten Wege dahin, auch wenn es uns im Westen nicht immer gefällt.
Jetzt gibt es in der Politik ja gerne dann so Mehrjahrespläne. Mhm. Wann soll denn dieses Ziel erreicht sein?
Na, in China gibt es natürlich Zauberjahre. Das nächste Jahr ist schon eins. 2027 ist das 100. Jahr der Gründung der Volksbefreiungsarmee. Offiziell war das der 1. August. Deshalb haben chinesische Soldaten bis heute ein Ba-I. Die beiden zeigen für 8-1, 1. Mhm. August, auf ihren Emblemen und Wappen. Und das nächste Zauberjahr ist natürlich 2049, 100 Jahre Volksrepublik China. Das sind Zieljahre. Die darf man aber nicht symbolisch überhöhen. China ist längst technologisch auf einem Weg, der sehr, sehr schwierig zu kalkulieren ist, weil die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung so atemberaubend für uns alle ist, wenn Sie an künstliche Intelligenz, wenn Sie an Robotik, wenn Sie an Quantumcomputer denken. Und überall sind unsere chinesischen Freunde vorne mit dabei. China ist mittlerweile eine technologische Führungsmacht in der Welt, deutlich vor Europa und im offenen Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten. Das sind Dinge, die die chinesische Führung umtreiben, und das ist der Weg, den China weiter beschreiten will.
Um es nochmal genauer zu fassen, China will eine führende Macht werden oder die führende Macht?
Das ist eine spannende Frage, die uns unsere chinesischen Freunde natürlich nicht verraten. Das Minimum ist eine führende Macht. Im Zweifelsfall reden wir über ein Land, das wir früher einmal als das Reich der Mitte gekennzeichnet haben. Das heißt, China war sich sicher, wir sind das Zentrum der Welt. Das heißt auf Chinesisch Tianxia, alles, was unter dem Himmel ist. Also China zu unterstellen, dass es auch die führende Macht werden möchte, ist sicherlich nicht bösartig.
Wenn wir über weltweite Akzeptanz und Respekt sprechen, da müssen wir gleich näher noch drauf eingehen, auch welchen Respekt oder eben mangelnden Respekt es da auch von deutscher Seite immer wieder gab. Mhm. Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch dieser Konflikt China-Taiwan?
Naja, das ist ein Konflikt, der eigentlich noch aus dem Erbe des Zweiten Weltkrieges entstanden ist. Im Jahre 1945, 1949 sind eben bis zu 2 Millionen Anhänger der Kuomintang nach Taiwan geflohen. Die Insel an sich war nie sonderlich im Fokus von China historisch gesprochen, aber plötzlich wird es eben die Alternative, die dann auch bis 1971 sogar China offiziell in den Vereinten Nationen vertreten hat. Und eines muss klar sein, mit der Geschichte Chinas im Hintergrund, die seit 1840 die berühmten 100 Jahre der Erniedrigung gezeigt hat, weiß man, wie wichtig Souveränität im chinesischen Kontext ist. Und das sind eigentlich, wenn man nach den großen strategischen Zielen auch Xi Jinpings und der Kommunistischen Partei fragt, dann sind das drei große Ziele. Ziel Nummer 1, Erhaltung der Souveränität, das ist die Taiwan-Frage. Ziel Nummer zwei, Erhaltung der innenpolitischen Stabilität. Und das ist zum dritten die führende Rolle der Kommunistischen Partei. Das sind rote Linien für die Führung der Volksrepublik China, die nicht überschritten werden dürfen. Und insofern ist Taiwan eben auch eine solche rote Linie, wie immer die sich im Endeffekt auswirkt. Wir können das nicht genau prognostizieren. Das Risiko ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit ein militärischer Übergriff erfolgt, scheint mir sehr gering zu sein, weil die wirtschaftlichen Folgen für die Volksrepublik China, das wäre ein Zusammenbrechen der Weltwirtschaft, da würde die wichtigste Handelsroute, die Taiwanstraße, geschlossen werden. Und die Rückwirkung auf die Volksrepublik China selbst wäre ebenso verheerend. Und das muss man noch dazu wissen. Die Kommunistische Partei Chinas begründet ihren Legitimitätsanspruch heute nicht mehr mit Ideologie oder nur noch formell mit Ideologie, sondern mit einem Wohlstandsversprechen an die Menschen. Ihr dürft wohlhabend werden, wir machen die Politik. Wenn dieses Versprechen nicht mehr funktioniert, das ist die große Herausforderung, dann stellt sich eben die Stabilitäts- und Führungsfrage der Kommunistischen Partei und dann stellen sich andere Fragen.
Eine gewisse Aggressivität würde ich der Beziehung zwischen China und den USA unterstellen. Es ist aber das Fachgebiet von Eberhard Sandschneider, dem SWR1-Leutegast heute. Deshalb dürfen Sie jetzt gerne mal Ihre Einschätzung abgeben. Wie lässt sich dieses Verhältnis China-USA beschreiben?
Ja, Aggressivität ist gar kein schlechter Begriff, insbesondere aus der Perspektive der Vereinigten Staaten. Wenn Sie die amerikanische Debatte über China über die letzten 20 Jahre verfolgen, dann sehen Sie, dass sie immer kritischer und ein Stück weit auch immer aggressiver wird, weil man aus amerikanischer Perspektive verstanden hat, der große Herausforderer, technologisch, wirtschaftlich, auch militärisch, auch was den globalen Einfluss angeht, das ist nicht Russland, das ist nicht Europa, das ist nicht Indien oder Brasilien, das ist China. Das ist die amerikanische Perspektive. Und umgekehrt wissen die Chinesen genau, ihr großer Wettbewerber sind die Vereinigten Staaten. Insofern muss man klar anerkennen, im 21. Jahrhundert wird dieses Verhältnis das zentrale bestimmende Verhältnis für Frieden und Ordnung auf globaler Ebene sein. Die Europäer spielen da leider nur eine randständige Rolle. Das gilt auch für den gesamten globalen Süden. Da gibt es Aufholprozesse. Auch Europa ist vielleicht noch nicht ganz am Ende, wie man in Davos gesehen hat. Wenn die Europäer sich einig sind, können sie schon noch etwas bewirken. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht von einer multipolaren Welt träumen sollen. Das ist eine hochgefährliche Welt. Das wird häufig übersehen und schwer stabil zu halten. Die Grundstruktur aber, glaube ich, wird bipolar sein und wird bestimmt werden durch die Vereinigten Staaten und China. Und dass die beiden ein friedliches, kooperatives Verhältnis zueinander finden, das ist entscheidend für Frieden im 21. Jahrhundert.
Wird geprägt momentan von zwei Köpfen, nämlich den jeweiligen Staatschefs sozusagen. Mhm. Die Zeit, die schrieb im vergangenen Jahr mal, Xi nimmt Trump nicht ernst. Gehen Sie damit?
Ach, er nimmt ihn schon ernst, weil er muss natürlich auf die Trumpschen Irritationen reagieren. Aber Xi Jinping steht eigentlich eher für Stabilität und das Streben nach Stabilität und Verlässlichkeit. Das sind Eigenschaften, die man Donald Trump nur schwer unterstellen kann.
Die er auch, glaube ich, nicht will.
Wahrscheinlich gar nicht will. Nein, er ist ein Disruptor, wie man so schön sagt. Er versucht, die Welt auf den Kopf zu stellen, um den besten Deal für sich zu erzielen. Und damit wird er für China natürlich zu einer Herausforderung. Es ist reine Spekulation. Menschlich bin ich mir ziemlich sicher, dass Xi Jinping von Donald Trump nichts hält. Aber er muss ihn als Politiker ernst nehmen, weil Donald Trump eben die Fähigkeit hat, auch China erhebliche Probleme und Schwierigkeiten zu bereiten.
Unterschiede haben Sie gerade zwischen diesen beiden Typen schon hervorgehoben. Gibt es auch Parallelen? Sie verfolgen ähnliche Ziele wahrscheinlich.
Naja, der machtpolitische Anspruch, so zunächst einmal im eigenen Land. Donald Trump ist ja nicht nur auf internationaler Ebene unterwegs, sondern er versucht tatsächlich, das politische System der Vereinigten Staaten von Grund auf zu verändern. Xi Jinping versucht, das politische System Chinas von Grund auf stabil zu halten. Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Ansprüche, aber beide sind natürlich geprägt von dem Machtanspruch von zwei Individuen an der jeweiligen Spitze der machtpolitischen Hierarchien.
Sie sagen, wir stecken in Zeiten wachsender Blockbildung und Konfrontation. Allein zwischen den USA und China, hab ich das jetzt richtig bei Ihnen gerade rausgehört, ein Arrangement, egal auf welcher Bühne, auf welcher Ebene, ist dann halt aber schon sehr anspruchsvoll.
Aber selbstverständlich ist das anspruchsvoll und vor allen Dingen das Risiko, dass kleine Konflikte irgendwo auf der Welt aus dem Ruder laufen, eskalieren und nicht rechtzeitig eingedämmt werden und damit ein hohes Eskalationspotenzial haben, das ist sicherlich gegeben. Und eines der Kernrisiken, wo beide unmittelbare Berührungsmöglichkeiten haben, ist Taiwan. wenn auf dieser Insel etwas passiert, wenn ein militärischer Konflikt sich entwickelt, die USA eingreifen, die Taiwan Relations Act würde das prinzipiell ermöglichen, dann haben wir direkt einen unmittelbaren militärischen Konflikt zwischen beiden Seiten. In vielen anderen Bereichen ist der Wettbewerb eher ökonomisch getrieben. Das gilt sicherlich für Lateinamerika, wo Donald Trump jetzt noch einmal die Monroe-Doktrin zu einer Donroe-Doktrin aufgewertet hat. Aber China hat erhebliche wirtschaftliche Interessen in Lateinamerika, insbesondere wenn es an Ressourcen geht. Und Ressourcen sind nicht nur seltene Erden oder Metalle oder sonst irgendwas. Im Falle Lateinamerikas sind es Agrarprodukte, die China dringend braucht, um seine Menschen zu ernähren. Es ist Mais, es ist Weizen, was China aus diesen Ländern importiert. Und da möchte man sich natürlich nicht unbedingt von den Vereinigten Staaten beeinträchtigt sehen. Also Reibungspunkte und Konfliktfelder gibt es zur Genüge, um sich rechtzeitig Sorgen zu machen.
Wenn Sie Ressourcen ansprechen, ich hätte jetzt trotzdem noch gedacht, dass es, wenn auf wirtschaftlicher Ebene am ehesten geht, dass die beiden zueinander finden. Oder ist da die Rivalität am größten?
Na, da ist die Rivalität zum Teil am größten und wir beobachten natürlich etwas, was wirklich besorgniserregend ist, dass beide Seiten bereit sind, wirtschaftliche Aspekte praktisch zur Waffe zu machen. China tut das mit seltenen Erden und droht mit dem Exportstopp für seltene Erden. Das ist eine unmittelbare Bedrohung, nicht nur für Europa, sondern auch für die Vereinigten Staaten. Und der amerikanische Präsident tut es mit Zöllen, was ebenfalls für chinesische Unternehmen zu einer mächtigen Herausforderung wird. Also die Tatsache, dass beide Seiten bereit sind, wirtschaftliche Aspekte praktisch in eine pseudomilitärische Funktion zu überführen und als Waffe einzusetzen gegen die andere Seite, das ist durchaus besorgniserregend.
Sie haben gerade schon gesagt, dieses Verhältnis China-USA, davon wird in Zukunft ganz viel abhängen. Ganz viel oder alles?
Das kommt darauf an, wie Sie es definieren. Wenn alles zumindest mal ein grundständiger Frieden auf oberster globaler Ebene ist, dann alles. Und Frieden ist alles, ohne Frieden ist alles nichts, hat Willy Brandt einmal gesagt. Auf der Ebene ist das so. Aber es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Reibungspunkte und Reibungsfelder, wo Management gefragt ist und kompetentes Management gefragt ist. Und aus europäischer Sicht muss man da allmählich etwas Zweifel haben an unseren amerikanischen Partnern. Wir müssen, glaube ich, das transatlantische Verhältnis, ja, wie soll man sagen, entidealisieren. Wir haben so einen sehr idealistischen Blick auf die Vereinigten Staaten. Der ist durchaus begründet, weil wir den USA geschichtlich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem sehr viel verdanken. Und gleichzeitig müssen wir unseren Blick auf China ein Stückchen weit entideologisieren, weil wir dort sehr gerne mit der westlichen Wertebrille argumentieren, was in China auch nicht mehr funktioniert. Und beides zusammen sind auch für deutsche und europäische Außenpolitik schon mächtige Herausforderungen. Das muss aber gelingen, wenn Europa zwischen diesen beiden großen Rivalen eine aktive Rolle auf der internationalen Bühne spielen möchte und sei es auch nur als Moderator zwischen den beiden. Das ist hoch ambitioniert, weil wir automatisch nach Westen zu den USA neigen und unsere Schwierigkeiten haben, China als gleichwertigen Partner zu sehen. Aber das ist genau das, worum es am Ende geht.
Die Rolle Europas und Deutschlands in dieser ganzen Gemengelage, die gehen wir nach 11 auch mal an. Was ich mich ja frage, ist die chinesische Rolle nicht irgendwie oder der Part planbarer, weil Staatspräsident Xi Jinping halt momentan auch was Amtszeit angeht, bei Donald Trump würde ich jetzt mal sagen, Stand jetzt wissen wir es vielleicht noch nicht so genau, verlässlicher ist?
Die langfristige Perspektive ist in der chinesischen Politik etwas ganz Wichtiges. Dazu gehört auch beispielsweise Geduld zu haben, wenn es an unterschiedliche politische Maßnahmen geht. Und die Chinesen haben eine unglaubliche Geduld, weil sie eine langfristige Perspektive haben. Dorthin möchte China. Und da kommt es nicht darauf an, was in den nächsten 4 Jahren passiert, sondern das darf dann gerne eine längere Perspektive innehaben. Das ist in westlichen Demokratien, die von 4-Jahres-Rhythmen und Wahlrhythmen geprägt sind, automatisch ein bisschen anders. Da kann das Personal schneller wechseln als in China. Wenn es in China wechselt, dann ist das normalerweise entweder nach einem größeren innenpolitischen Umbruch oder nach einer Generationenabfolge, so wie Xi Jinping auch 2012 in ins Amt gekommen ist. China ist insofern ein Stückchen planbarer und verlässlicher als westliche Demokratien. Wir wissen nicht, wer der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, wie lange Herr Stamer sich im Amt halten kann, wer der nächste französische Präsident wird. Das sind Unsicherheiten, übrigens auch für unsere chinesischen Freunde, wenn sie nach Europa schauen, die würden das gerne verstehen und Verlässlichkeit haben und sind ein bisschen verzweifelt, warum Europa nicht mit einer Stimme spricht. Die berühmte Kissinger-Frage, die Telefonnummer von Europa, die hätten die Chinesen auch gerne.
Personalwechsel in China nehme ich gerne als Stichwort. Es gab Meldungen, dass führende Militärs in China gegen sie ermittelt wird wegen Korruption. Könnte das sein? Uns wird ja auch nur ein gewisser Blick zugelassen, dass es im Innern dann schon bröckelt. Und wie nah geht das an den Staatspräsidenten ran?
Das geht mit Sicherheit sehr nah an den Staatspräsidenten heran, weil das offensichtlich seine Entscheidung ist, an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass interne Kritiker ausgeschaltet werden. Und das ist ein ganz wichtiges Signal. Denn die zentrale Militärkommission, wo all diese jetzt gesäuberten Militärs gesessen haben, das ist die wichtigste Institution in China. Nicht das Politbüro, nicht der Ständige Ausschuss, die zentrale Militärkommission. In der Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas gibt es einen Satz, der geht auf Mao Zedong zurück. Der hat einmal gesagt, politische Macht kommt aus den Läufen von Gewehren. Und die Kontrolle des Militärs war immer eine der wichtigsten Aufgaben der zivilen Führung der Kommunistischen Partei. Es hat einen Verteidigungsminister Peng Dehuai gegeben, den kein Mensch mehr kennt. Der hat gegen Mao opponiert. Sein Stellvertreter Lin Biao hat gegen Mao opponiert. Beide sind gesäubert worden. Die Kontrolle des Militärs ist ein wichtiger Punkt. Und wenn solche Dinge geschehen, dass plötzlich 5 Leute verschwinden, dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, dass da intern einiges los ist.
Jetzt möchte ich in SWR1 Leute mit dem Politikwissenschaftler Ebert Sandschneider mal auf dieses deutsch-chinesische Verhältnis zu sprechen kommen. Das wurde ja immer schon mal angerissen in der vorigen Stunde. Hat das denn aktuell größere Chancen oder große Chancen auf eine Besserung, wenn uns mit den USA eben ein bis dato verlässlicher Partner so ein bisschen wegbricht?
Naja, das ist die große Herausforderung. Das ist zum Teil auch die Erwartung unserer chinesischen Freunde. Aber eigentlich muss man sagen, die deutsch-chinesischen Beziehungen sind in schwierige Gewässer geraten unter der letzten Außenministerin, die sich ja mit einer wertegeleiteten Außenpolitik gerne hingestellt hat und mit erhobenem Zeigefinger den Chinesen erzählt hat, was sie so gefälligst zu tun haben. Bedauerlicherweise hat der derzeitig aktive Außenminister diese Politik ein Stückchen weit fortgesetzt mit Fehlwahrnehmungen, wo man erwartet hätte, dass er sie vielleicht besser korrigieren kann. Man fährt nicht zum 80. Jahrestag des erfolgreichen Sieges über den Faschismus nach Japan, um von dort aus China zu belehren, was sich gerade daran erinnert, dass es solche Dinge wie die Schändung Nankings mit Hunderttausenden Toten gab. Das ist einfach symbolisch ungeschickt und unnötig und hat dazu geführt, dass es in China einiges an Irritationen gibt. Und diese Irritationen, die werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren, Monaten vielleicht auch schon abbauen können. Viel wird daran hängen, wie der anstehende Besuch des deutschen Kanzlers, auch spät, nach fast einem Jahr im Amt, aber er fährt immerhin Ende diesen Monats nach China. Und dann wird es entscheidend darauf ankommen, wie er sich da positioniert.
Werteorientiert, haben Sie gerade gesagt, mit Blick auf Frau Baerbock, die letzte Außenministerin, die wir hatten. Das ist ja auch dann immer so ganz nah an, wenn wir da hinkommen und sagen, ihr müsst mehr auf die Meinungsfreiheit achten, so ein bisschen wie Klugscheißer oder Besserwisser. Welches Image genießt Deutschland denn in China?
Auch dieses, okay. Zwischen Klugscheißer und Besserwisser, aber natürlich auch das alte Ingenieur-Image, made in Germany, hat in China immer noch einen guten Klang. Und vor allen Dingen weiß man in China, dass die Wirtschaftsbeziehungen über die letzten Jahre außerordentlich wichtig waren. Nicht nur für unsere Unternehmen, die erfolgreich auf dem chinesischen Markt waren, auch für China. Die Chinesen haben viel von Deutschland gelernt. Denken Sie an die Automobilindustrie, die mittlerweile natürlich ein wenig ins Gegenteil kippt, weil Chinesen eben nicht nur kopieren, sondern hoch innovativ kopieren. Und das ist, glaube ich, eine Lektion, die man in China nach wie vor praktiziert, mit allen auch negativen Konsequenzen, die das hat. In China heißt das Zauberwort 996. Von morgens 9 bis abends 9 und an 6 Tagen in der Woche wird gearbeitet. Und das Grundprinzip für wirtschaftlichen Erfolg heißt Innovation und Fleiß. Und das ist etwas, was man in China intensiv immer noch mit Deutschland verbindet. Insofern gibt es da eine schwer zu fassende, grundständige Sympathie. Aber es gibt eben auch die politischen Irritationen, die viel damit zu tun haben, dass unsere Politiker ohne große China-Kompetenz, aber massiv besserwisserisch auftreten. Das steht uns in wachsendem Maße schlecht zu Gesicht, weil wir in einem Glashaus sitzen und jeder außer den handelnden Politikern versteht, das ist ein Glashaus.
Trotzdem, glaube ich, ist es ja schwierig und es sollte ja auch nicht verboten sein, bei einer solchen Reise von deutschen Politikern nach China eben auf Punkte wie die Meinungsfreiheit, besseren Umgang mit religiösen Minderheiten hinzuweisen. Das ist aber dann, was ist es, fehlendes Fingerspitzengefühl in Sachen Diplomatie?
Also, dass das angesprochen wird, ist selbstverständlich, das muss sein. Es wäre aus meiner Sicht ein fataler Fehler, wenn deutsche Politiker das in vorauseilendem Gehorsam nicht tun würden. Es ist eine Stilfrage. Es ist eine Frage, ob sie mit Respekt und klaren Ansagen mit solchen Themen auf ihren chinesischen Gesprächspartner zugehen. Wenn sie das mit Respekt tun, dann finden sie offene Ohren. Sie finden nicht immer jemanden, der dann gleich sagt, Donnerwetter, ihr habt ja recht. Das wird nicht passieren, aber man kann Dinge ansprechen. Man kann Dinge auch ansprechen, weil man unseren chinesischen Freunden sagt, das ist für uns innenpolitisch notwendig. Das verstehen sie, das akzeptieren sie. Das würde dann, selbst wenn es hochkritische Debatten sind, nicht automatisch zu einer Verschlechterung der Beziehungen führen. Aber wenn man sich einfach nur mit erhobenem Zeigefinger belehrend hinstellt, dann stößt man auf etwas, was China sich verdient hat, nämlich ein wachsendes Selbstbewusstsein, das schneller wächst zum Teil als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Man ist wieder wer in China, man weiß, dass man globalen Einfluss hat und will entsprechend mit Respekt behandelt werden.
Respekt, das ist das Wort, was Ihnen, glaube ich, ganz wichtig ist. Fehlender Respekt, den wir von deutscher Seite auch in unserer Gesellschaft, dass wir halt sagen, made in Germany, super, made in China, das ist alles nur nachgemacht und billiger Ramsch, da fängt der Respekt ja schon an.
Da fängt der Respekt an und bedauerlicherweise verschlafen wir ein wenig die gewaltigen, gerade technologischen Entwicklungen, die es in China gibt. Eigentlich müsste jeder Politiker, nicht nur Politiker, jeder, der uns jetzt zuhört, alle 2 Monate nach China fahren und er würde alle 2 Monate mit staunenden Augen da stehen, was sich in China wieder verändert hat. Wir glauben immer noch, wir seien im Prinzip die technologische Führungsmacht, eine der Führungsmächte. Das ist nicht mehr so. Die technologische Führungsmacht Nummer 1 oder Nummer 2 mindestens ist China. Und wenn Sie sich anschauen, wie sich chinesische Städte entwickeln, mit welcher Geschwindigkeit sich die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Quantum Computing, Robotik und ähnliche mehr in China abspielen, dann wird Ihnen Angst und Bange um die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Wir sind nicht schnell genug, um mit dem gewaltigen Tempo Chinas Schritt zu halten.
SWR1, Leutegast Eber Sandschneider berät die deutschen Chefetagen in den Unternehmen mit Blick auf den asiatischen Markt mit dem Fokus auf China. Kann ich so zusammenfassen, oder?
Ja, sehr, sehr optimistisch ausgedrückt, aber Sie können es zusammenfassen. Ja.
Danke. Welche Empfehlungen sprechen Sie denn da aus, gerade was die wirtschaftliche Ebene angeht?
Also zuerst einmal sollte man die deutsche Brille absetzen, durch die man auf China schaut und sieht, was man entweder sehen möchte und anderes Wichtiges weglässt oder sieht, was man von China verlangen möchte und anderes Wichtiges weglässt. Man sollte zunächst einmal hinschauen, was ist in China eigentlich los? Wie sieht die Situation vor Ort aus? Und dazu muss man mittlerweile relativ häufig nach China fahren, weil die Geschwindigkeit der Veränderung, bedingt durch Technologie, ist gewaltig. Wer jemals in eine chinesische Stadt gefahren ist und 1 oder 2 Jahre später kommt, der wird sich schwer tun, diese Stadt noch wieder zu erkennen. Diese Geschwindigkeit ist eine große Herausforderung. Und da fällt natürlich das Stichwort der China-Kompetenz. Ich erlaube mir eine gerüttelte Skepsis, was die China-Kompetenz in der Politik und zum Teil auch in den Medien angeht. In den Medien sind es gar nicht so sehr unsere Korrespondenten, die machen einen zum Teil schwierigen und interessanten Job. Die hauseigenen Redaktionen, die eine bestimmte Erwartungshaltung an die Berichterstattung aus China haben, sind das eigentliche Problem. In der Politik ist es noch schwieriger. Es ist so einfach, China zu kritisieren, um innenpolitisch Applaus abzugreifen. Das kann jeder Lokalpolitiker, das können auch die Bundespolitiker perfekt. Und trotzdem gibt es für mich keine grundständige Skepsis, was China-Kompetenz angeht. Sie sitzt nämlich nicht in der Politik, auch nicht in den Medien, aber im deutschen Mittelstand. Überhaupt in den deutschen Unternehmen. Wenn ein mittelständisches Unternehmen, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, aus Baden-Württemberg seit 40 Jahren auf dem chinesischen Markt aktiv ist und erfolgreich ist, dann muss ich diesem Unternehmer und seinen Mitarbeitern China nicht erklären. Der weiß, wie das funktioniert. Das einzige Problem in der ganzen Debatte, und da erlaube ich mir jetzt einen Schuss Idealismus, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Unternehmer ihre Stimme mehr erheben, um deutlich zu machen, wie sie mit China umgehen, welche Erfahrungen sie machen und damit die Besserwisserei, die zum Teil von oben und von allen möglichen Seiten kommt, zu konterkarieren. Das wäre ein wichtiger Fortschritt in unserer deutschen China-Debatte.
Auf politischer Bühne sind es ja dann auch, das haben Sie ja eben auch schon deutlich gemacht, auch Kleinigkeiten, auf die geachtet wird, die entscheidend sein können. Wenn Außenminister Johann Wadephul im vergangenen Herbst seine geplante China-Reise erstmal absagt und auf den Dezember verschiebt, kommt sowas alleine schon nicht gut an?
Aber selbstverständlich nicht. Chinesen sind Meister der Symbolik und symbolischer Politik. Und sie achten auf solche kleinen Symbole. Sie achten darauf, ob wir, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, in der Lage sind, ihre Interessen zumindest wahrzunehmen und zu respektieren. Und das ist im Prinzip die Eintrittskarte in einen konstruktiven Dialog, der nicht immer nur zu unseren Gunsten ausgehen muss, aber einen solchen Dialog zu führen, das zumindest wäre die Grundvoraussetzung. Also Symbole sind wichtig im Umgang, nicht nur mit China, aber gerade mit China, weil Chinesen sehr darauf achten.
Und Aussagen, die im Raum stehen, sind wahrscheinlich auch wichtig. Auf diplomatischer Bühne ist die Wortwahl halt ganz entscheidend. Wenn Herr Wadephul vor wenigen Tagen noch China als einen Rivalen und die Bedrohung für die internationale Ordnung nannte, dass Deutschland den USA immer näher stehen werde, ist das nicht besonders glücklich ausgedrückt oder hat er sich bewusst so deutlich ausgedrückt?
Ich fürchte, er glaubte daran und hat sich deshalb bewusst so ausgedrückt, was ein bisschen bedauerlicherweise darauf hinweist, dass er nicht unbedingt in die Riege der kompetentesten deutschen Außenminister gehört. In der Diplomatie gibt es manchmal eine kleine Regel, die heißt Schweigen ist Gold. Man muss nicht alles, was man denkt, auch gleich sagen. Da schließt sich der Kreis zur symbolischen Politik wieder. Manchmal ist Schweigen sinnvoller, als alles auszusprechen, was einem so auf dem Herzen liegt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man hier innenpolitisch den Applaus abrufen möchte, wenn man es den Chinesen wieder einmal gesagt oder gezeigt hat. In der Sache ist das natürlich ausgesprochen negativ für den Grundcharakter der bilateralen Beziehungen. Das sollte Herr Wadephul besser unterlassen und sich vielleicht von einigen seiner Diplomaten, die mehr von China verstehen, entsprechend beraten lassen.
Aber die Lage ist ja vielleicht auch gerade eine etwas verzwickte, dass man vielleicht noch nicht so ganz loslassen möchte von der amerikanischen Seite und das bisherige verbale Schießen gegen China dann nochmal neu aufnimmt.
Ja, das gehört in die Kategorie Dinge zu tun, von denen man hofft, dass sie auf amerikanischer Seite positiv gesehen wird. Wir haben über den Konflikt zwischen China und den USA geredet. Wer also so tut, als würde er sich auch auf China kritisch konzentrieren, der hofft auf Applaus aus Washington. Das interessiert in Washington keinen Menschen. Wir nehmen die politische Elite unter Donald Trump, aber auch in der Republikanischen Partei, in der jetzigen Administration viel zu positiv wahr, was unsere eigenen Interessen angeht. Da muss Realismus einkehren. Und ich verstehe ja, dass man an den transatlantischen Beziehungen hängt, wenn man Zeit seines Lebens daran geglaubt hat oder Austauschstudent oder sonst irgendwas war. Ich war selbst oft und lange genug in den Vereinigten Staaten, um die Bedeutung dieser bilateralen Beziehung zu wissen. Aber sie verändert sich eben fundamental. Und wer diese fundamentalen Veränderungen nicht bereit ist wahrzunehmen, der stolpert ein wenig unwissend in eine sehr schwierige geopolitische Zukunftssituation.
Das wären so Leute, Gast Eberhard Sandschneider, der rät zu einem dringend notwendigen Kurswechsel der deutschen China-Politik. Wie sollte der tatsächlich aussehen, dieser Kurswechsel? Was wären so die ersten Schritte, die man Ihrer Meinung nach machen sollte? Weil Sie hatten gerade dem Außenminister Wadephul, wenn wir dabei bleiben, kein ganz so gutes Zeugnis erstmal ausgestellt.
Naja, es fängt damit an, den eigenen Frust im Griff zu haben. Und das beginnt damit, dass man die Erwartungsbrille, die wir aufsetzen, wenn wir auf China schauen, absetzen. Und hinschauen, was das Land tut, was das Land will und wie das sich in Abgleich bringen lässt mit unseren eigenen Interessen. Und ansonsten kann man eine Menge von China lernen. Und ich möchte noch einmal, dass für mich ist Pragmatismus der chinesischen Politik der Kernbegriff, der erklärt, warum China so erfolgreich ist. Und diesen Pragmatismus, den würde ich mir ein Stückchen weit auch für deutsche Außenpolitik wünschen. Das heißt, mit einem möglichst klaren, ideologiefreien Blick auf andere Länder zu schauen. Das gilt für unsere Erwartungshaltung an die europäische Integration. Ich kann den Satz, Europa muss mit einer Stimme sprechen, eigentlich nicht mehr hören, weil ich im Blick auf Europa sehe, viele europäische Mitgliedstaaten wollen nicht mit einer Stimme sprechen. Wenn wir das zum hunderttausendsten Mal beschwören, ist das keine reale oder realistische Politik. Das gilt für den Blick auf die Vereinigten Staaten, darüber haben wir schon gesprochen. Das gilt übrigens auch für Russland. Mhm. Wir lernen, oder auch nicht, schwieriges Thema im Augenblick, wegen des Krieges. Aber wer auf Dauer, das ist eine Grundregel, die gilt auch für China, wer auf Dauer die strategischen Interessen einer Großmacht verletzt, der darf sich nicht wundern, wenn diese Großmacht irgendwann reagiert. Und das ist im Falle Russlands passiert mit der Krim und mit dem Angriffskrieg. Das würde auch im Falle Chinas passieren, wenn wir Chinas strategische Interessen dauerhaft verletzen. Das sind Realitäten in der internationalen Politik, die muss man erstens kennen, zweitens akzeptieren und dann drittens darüber nachdenken, wie man Wege des Umgangs damit findet, ohne besserisch und mit Vorschriften zu argumentieren. Das ist die große Herausforderung.
Wege des Umgangs, des guten Umgangs am besten. Ich frage mich ja, ob die Bundesregierung, wenn wir jetzt bei der jetzigen mal bleiben, überhaupt dieses bessere Verhältnis zu China sich als Ziel gesetzt hat.
Das frage ich mich auch.
Gut, das ist nicht Antwort.
Das ist nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar, aber es wäre natürlich dringend notwendig. Nicht nur, weil China nach wie vor ein wichtiger wirtschaftlicher Partner ist. Wir reden ja gerne von De-Risking und Abhängigkeiten. Und das ist eine ziemlich verlogene Aussage, finde ich, denn Abhängigkeiten sind die Grundlage unseres Wohlstandes. In dem Augenblick, wo wir uns in eine wirtschaftliche Beziehung begeben, begeben wir uns in Abhängigkeiten. Wir sind auch sicherheitspolitisch und wirtschaftlich abhängig von den Vereinigten Staaten. Wir waren energiepolitisch abhängig von Russland. Abhängigkeiten sind Grundlage unseres Wohlstandes. Wenn die Regeln verändert werden und nicht mehr verlässlich werden, dann wird es problematisch. Und das ist uns in den letzten Jahren passiert. Insofern werden wir lernen müssen, dieses neue Regelsystem entweder mitzugestalten oder damit zu leben.
Ich finde ja auch mal, es muss ja dann nicht immer gleich die große politische Freundschaft sein, über die wir hier sprechen, sondern wenn wir alleine auf wirtschaftlicher Ebene, da kann man das ja durchaus als einen Wettstreit ansehen, kann es ja gesund sein, wenn ich mir China als Herausforderer nehme und sehe Dinge, die ich vielleicht übernehmen kann oder wo ich halt dran feilen muss. Sie plädieren ja auch dafür, dass wir uns besser machen sollten.
Also das ist der erste Punkt. Kein Mensch wartet da draußen auf uns, damit wir unsere Hausaufgaben machen. Das liegt schon an uns, uns selbst auf diese neue Situation einzustellen. Kein Mensch außerhalb Deutschlands ist dafür verantwortlich. Das ist unser eigenes Ding. Zum Zweiten muss man niemandem wirklich zu gefallen sein. Man kann seine eigenen Werte und Interessen klar und deutlich artikulieren. Man muss allerdings auch sehen, dass wir vielleicht als Deutschland nicht machtpolitisch in der Lage sind, die 1:1 immer umzusetzen. Kompromisse sind Grundbestandteil der internationalen Politik und solche Kompromisse einzugehen, wird uns nicht erspart bleiben. Und am Ende bleibt noch einmal, wir brauchen dringend einen ganz realistischen Blick auf die Veränderung des Regelsystems der internationalen Politik. Das alte, westlich dominierte Regelsystem wird nicht zuletzt durch die Vereinigten Staaten selbst in wachsendem Maße in Frage gestellt. Also werden wir darauf angewiesen sein, mit neuen Regeln zurechtzukommen. Und wer sich schneller darauf einstellt, der wird erfolgreicher sein. Das ist die Herausforderung.
Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, und da hätte ich gerne von Ihnen eine Einschätzung gehabt, Australien, ist das vielleicht so ein Positivbeispiel? Da habe ich das Gefühl, da versucht man sowohl diesen Balanceakt hinzubekommen zwischen einer Zusammenarbeit mit den USA und China. Es ist ja beides möglich.
Oh, das gilt nicht nur für Australien, das gilt für Japan, das gilt für Korea, das gilt für Indien, das gilt für Brasilien. All diese Länder versuchen gar nicht erst, sich komplett auf eine Seite zu schlagen, weil sie haben zum Teil politische Interessen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und ökonomische Interessen gemeinsam mit China. Das zu balancieren ist für all diese Länder Grundvoraussetzung ihrer funktionierenden Außenpolitik. Das sollte auch für uns so sein. Und wir müssen, glaube ich, aufwachen, dass die goldene Zeit der transatlantischen Beziehungen zumindest auf Sicht vorbei ist. Die goldene Zeit, dass China nur ein großer Markt für uns ist, ist auch vorbei. Und interessanterweise, unsere China-Strategie beschreibt hier nun China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Für mich ist das Interessante die Feststellung, das gilt mittlerweile nicht nur für China, das gilt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das kommt für den einen oder anderen Transatlantiker vielleicht als Schock, aber so ist die Welt, in der wir leben.
Corinna Kraushofer, SWR1-Hörerin aus Wien, hat geschrieben, wir hatten es am Anfang davon, dass es China wichtig ist, rote Linien, dass die eingehalten werden. Und sie fragt, wäre ein Angriff Amerikas auf den Iran eine rote Linie für China?
Nein, in dem Sinne nicht. Die chinesischen roten Linien haben eher mit China zu tun. Die haben mit Souveränität und Stabilität und sowas zu tun. Iran ist natürlich einer der engeren internationalen Partner, gemeinsam mit Nordkorea und Russland mittlerweile. Insofern würde das der chinesischen Interessenlage widersprechen, aber es ist nicht ausreichend für ein Überschreiten der roten Linie. Das chinesische Außenministerium würde ein solches Vorgehen mit Sicherheit mit harschen Worten kritisieren, aber das ist es dann auch.
Was den militärischen Einsatz angeht, da ist China ja dann noch sehr, sage ich mal, im internationalen, auf internationaler Ebene recht vorsichtig unterwegs.
Ja, vorsichtig, aber doch mit wachsendem Selbstbewusstsein in Anbetracht seiner militärischen Fähigkeiten charakterisiert. Wenn Sie hinschauen, die Amerikaner verfügen über genügend Flugzeugträger. China hat jetzt 2 im Wasser, will auf 6 bis 7 ausbauen. Das ist alles ein Prozess. Die militärische Modernisierung ist die letzte Stufe der Modernisierungspolitik Chinas seit 1978. Es war auch bei den berühmten 4 Modernisierungen schon das Schlusslicht. Aber sie findet statt. Die Kapazitäten steigen. Für Taiwan durchaus ein Grund für wachsende Kopfschmerzen, um es mal so auszudrücken. Aber sie sind längst noch nicht da, dass sie ohne weiteres Parität mit den Vereinigten Staaten erreichen würden. Insofern testet China seine Kapazitäten und seine Möglichkeiten immer wieder einmal, insbesondere im Westpazifik. Aber es legt es nicht auf eine militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten an.
Elfi hat geschrieben, hat eine Frage zum Thema, und zwar Südostsibirien war doch ihrer Meinung nach bis circa 1860 Teil Chinas. Warum ist das aktuell kein Thema zwischen Russland und China?
Weil die beiden Seiten vor Jahren schon ihre Grenzstreitigkeiten per Vertrag beigelegt haben, wohl wissend, dass das ein Reizthema war. Es gab 1969 sogar einmal eine direkte militärische Konfrontation am Ussuri-Fluss. Und beide wissen, dass das oder wussten, dass das Problem gelöst werden sollte. Und mittlerweile ist das für China ein relativ entspannter Punkt, weil Russland in Abhängigkeit von China geraten ist. Nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg und China die eindeutig dominierende Position innehat.
Dieses Verhältnis China-Russland, wie wichtig wird das in Zukunft sein?
Naja, das ist das dominierende Verhältnis auf der eurasischen Landmasse, wenn Sie genau hinschauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Wladimir Putin das schon verstanden hat, aber er ist zum Juniorpartner Chinas geworden. Er ist abhängig nicht nur von bedingter chinesischer Unterstützung dieses Krieges, den er in der Ukraine führt, sondern China ist der Abnehmer seiner ein billiger Abnehmer seiner Ressourcen von Öl und Gas. Das gilt nicht nur für Indien und andere Länder, aber hauptsächlich für China. Ohne China wäre die russische Kriegswirtschaft im Augenblick nicht darstellbar. Das ist eine wichtige Veränderung im gesamten geopolitischen Gefüge. Traditionell sind wir immer davon ausgegangen, dass Russland das Herzland Eurasiens ist. Das ist nur noch geografisch richtig. Ökonomisch, politisch und militärisch ist China das Herzland geworden und Russland eine abhängige Macht.
Dann können wir bei dem Punkt gerade bleiben. Manfred Schäfer aus Sulzbach hat geschrieben, bescheinigt uns ein interessantes Gespräch. Vor allem, dass wir überwiegend von nur 2 Weltmächten reden. Gehört Russland und die Oligarchen aus Russland nicht auch noch irgendwie mit dazu?
Wenn Sie militärisch schauen, wäre man vielleicht versucht, ja zu sagen. Wenn Sie aber insgesamt schauen, stellen Sie fest, und da ist Chinas Entwicklung ein Beleg dafür, wenn Sie heute und in Zukunft Weltmacht sein wollen, müssen sie nicht nur militärische Kapazitäten haben, sondern wirtschaftliche und vor allem technologische. Und an diesen beiden Kriterien fällt Russland doch deutlich ab. Die Verfügbarkeit von Ressourcen allein ist keine Garantie, dass man Weltmacht sein kann. Und was, glaube ich, noch wichtiger ist im Augenblick, ist die Tatsache, dass nach allem, was wir sehen, China alles Mögliche an Unterstützung für Russland bereithält, aber keinen technologischen Transfer nach Russland. Und das bedeutet, Russland verliert tendenziell immer stärker den Anschluss an die technologischen Spitzenentwicklungen in den Vereinigten Staaten und in China. Und das macht es bestenfalls zu einer Weltmacht zweiter Klasse.
Andreas Stegmaier aus Schwäbisch Gmünd hat geschrieben und würde sich gerne wünschen von Ihnen, dass Sie mal die Arbeitsverhältnisse in China ein wenig beleuchten. Einem diktatorischen Staat, 2 Wochen Urlaub im Jahr, 12 Stunden Arbeit pro Tag, keine Gewerkschaften, Work-Life-Balance mit 3 Fragezeichen versehen. Die Liste sei lang, Erziehungsurlaub fügt er noch an, kein demokratischer Staat kann bei dieser Produktivität mithalten.
Aus westlicher Sicht ist das alles richtig. Wir hatten, glaube ich, die kleine Zauberformel schon erwähnt. Nein, nein, 6. Von morgens 9 bis abends 9, 6 Tage in der Woche. Wenn ich jetzt sage, schaffe, schaffe, Häusle baue, löst das wahrscheinlich etwas bei Ihnen aus. Es ist letztendlich eine Arbeitsmarktsituation, die uns schräg vorkommt, wo wir doch hauptsächlich über Work-Life-Balance nachdenken. Aber in China ist das Gefühl, mit viel Arbeit dafür zu sorgen, dass es einem selbst besser geht und vor allen Dingen, dass es der nächsten Generation besser geht. Mich erinnert das sehr an die Generation meiner Eltern. Unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Work-Life-Balance war damals kein Thema. Man hat gearbeitet, im Zweifelsfall in der Landwirtschaft, bis es dunkel geworden ist. Sowas beobachtet man in China noch. Es gibt in China allerdings auch mittlerweile, insbesondere in den sozialen Medien, eine erste Gegenbewegung, die darauf setzt, dass all diese Dinge, die der Zuhörer zu Recht als kritikwürdig angesprochen hat, sich ein wenig verändern. Das wird in China nicht erspart bleiben, dass Dinge, die wir in unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung im Vorlauf hatten sozusagen, China im Nachlauf bekommen wird. Also nicht alle Bäume in China werden in den Himmel wachsen.
Und es deckt sich so ein bisschen mit dem, weil Andrea Stegmaier hat geschrieben, sie ist eine schwäbische Häuslebauerin, 66 Jahre alt und arbeitet immer noch. Das trifft auf Sie übrigens auch zu. Sie sind auch ein bisschen älter.
Das ist richtig. Ich bin 70, arbeite immer noch. Aber ich habe natürlich auch keinen Knochenjob gehabt, der meine Knie und meine Hüften und sonst irgendwas kaputt macht. Aber ich habe mit 65 hoffentlich nicht aufgehört zu denken.
Das stimmt. Eberhard Sandschneider, vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Ausführungen zum Thema China. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Wunderbar. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.